Normalerweise sitze ich auch da. Ja, ich gehöre seit über 30 Jahren zu dieser Gemeinde, auch wenn ich nicht ganz so regelmäßig da bin, aber ich gehöre offiziell dazu. Und ich freue mich sehr, heute Abend über dieses Thema zu reden, weil das ist nicht so sehr bekannt, aber es ist ungeheuer wertvoll, wenn man ein kleines bisschen dahinter blickt, was da alles gewesen sein könnte. Und was alles so im ganz normalen Alltag vielleicht tatsächlich doch damit zu tun haben könnte. Ja, dass es überhaupt ein Seelenleben des Ungeborenen gibt, das ist für die Wissenschaftler eine ganz neue Entdeckung der letzten paar Jahrzehnte. Und ganz ehrlich, es ist noch gar nicht so lange her. Da hat man noch nicht mal gedacht, dass ein Neugeborenes oder ein Ungeborenes überhaupt ein Schmerzempfinden hätte. Ja, man hat Kinder nach der Geburt sogar ohne Betäubung operiert. Ja. Und ja, wie Peter Unsinn es schon dargestellt hat, können sich durchaus viele von uns an die frühe Kindheit erinnern. Und viele Mütter unter uns haben ja auch die Geburt ihrer eigenen Kinder erlebt. Und viele Väter, sind sicher auch einige Väter unter euch dabei, konnten ja auch unterstützend dabei sein. Aber alles, was vorher geschieht, das bleibt uns zunächst mal verborgen. Und auch der moderne Ultraschall, das ist ja sehr weit fortgeschritten mittlerweile, da werden ja richtige Filme gedreht, habe ich gehört, der kann auch nur die körperliche Entwicklung eines Kindes verdeutlichen. Und keiner von uns kann sich so direkt auf Anhieb an diese ganz frühe Phase seines Lebens erinnern. Ja, die Wissenschaft hat sich sehr mit der vorgeburtlichen Entwicklung beschäftigt und recht viele Erkenntnisse gewonnen. Aber doch bleibt es ein Mysterium, wie sich eine befruchtete Eizelle zu einem geburtsreifen Kind entwickelt und warum jedes Kind mit ganz eigenen Fähigkeiten, Begabungen und Möglichkeiten zur Welt kommt. Ist das der Kampf mit der Technik hier? Peter, jetzt bewegst du dich nicht. Ja, da ist es. Könnt ihr erkennen? Es ist keines unserer Kinder und auch nicht mein Bauch. Ja, wenn man das so sieht, dann ist es durchaus bewegend, ja. Aber die meisten von euch kennen das, haben das schon mal auch von außen oder am eigenen Leib erlebt. Ja, in der Seelsorge und in der Psychotherapie spricht man schon sehr lange von der Heilung der Erinnerung. Man war sich bewusst, dass viele Menschen seelische Wunden mit sich tragen, die noch der Heilung bedürfen. Je früher in der Kindheit die Verletzung eines Menschen geschehen ist, desto tiefer liegt sie begraben im Unterbewusstsein. Habt ihr gewusst, dass wir in allem, was wir tun, oder vielleicht ratet doch mal, zu wie viel Prozent von unserem Bewusstsein oder wie viel Prozent unserer inneren Informationen sind uns zugänglich im Bewusstsein und wie viel Prozent, denkt ihr, sind gespeichert im Unterbewusstsein? Schätzt mal. Wie viel Prozent sind uns zugänglich im Bewusstsein? 10. Wer bietet mehr oder weniger? 5? 3? Ein halbes? Ja, also sicher sind die Experten sich da auch nicht ganz einig. Ich habe mal was gelesen von 10% der Informationen, die in uns stecken, sind uns zugänglich und 90% unserer Handlungen und von dem, was wir so in uns ablaufen spüren, das ist in unserem Unterbewusstsein. Und in unserem Unterbewusstsein haben wir alle unsere Kindheitserfahrungen seit unserer Zeugung abgespeichert, mitsamt unseren Reaktions- und Überlebensmustern, die wir im Laufe unseres Lebens entwickelt haben. Mittlerweile gibt es auch recht viele Bücher und Seminare zum Verständnis fürs innere Kind. Aber das ist die große Frage, wie kommt man denn da dran an diese tiefer liegenden Erinnerungen? In der Psychotherapie gibt es ganz vielfältige und durchaus seriöse Techniken, die zum Beispiel in eine leichte Trance führen können oder auch körperorientierte Therapien, die diese sehr frühen Bewusstseinsinhalte dann zugänglich machen. Wenn ich als Christ an einen Schöpfer glauben kann, der nicht nur das ganze Universum, sondern auch mich ganz persönlich geschaffen hat, dann entwickeln sich in der christlichen Seelsorge und Therapie noch ganz andere Möglichkeiten. Denn im Psalm 139, da heißt es ja: Du hast mich geschaffen, meinen Körper und meine Seele. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Und schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Und diese Sätze, muss ich wirklich sagen, sind altbekannt, aber sie begeistern mich immer wieder. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Wir sind im Mutterleib herangewachsen, verborgen vor aller Welt und verborgen vor den Augen unserer Eltern. Aber vor Gottes Augen waren wir nicht verborgen. Er allein hat uns gesehen. Und dieser Schöpfer, der unseren Anfang angesehen hat, er kennt auch alle weiteren Tage unseres Lebens, denn er hat sie in sein Buch geschrieben. Wenn wir also in der Seelsorge diese geheimnisvolle erste Zeit unseres Lebens, die vor allen menschlichen Augen verborgen war und an die auch wir keine Erinnerungen haben, wenn wir die vor Gott ausbreiten wollen, dann können wir unseren Schöpfer fragen und in der Seelsorge können wir den Menschen dabei helfen. Was hast du gesehen, als du mich im Mutterleib gebildet hast? Wie waren die Umstände meiner Eltern und die Situation meiner Familie? Wie habe ich schon damals reagiert und was macht es mit mir heute? Und wir können ganz einfach ihn bitten, die Wurzeln aufzudecken für die Früchte in unserem heutigen Leben. Und es ist mir ein ganz großes Anliegen, heute Abend nicht nur Informationen weiterzugeben. Und deswegen möchte ich gerne kurz mit uns zusammen beten. Ja, Vater, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns selbst gemacht hast und dass dein liebevoller Blick uns alle begleitet hat in dieser geheimnisvollen Zeit unserer Entstehung. Du warst der Erste, der uns gesehen hat, der uns angeschaut hat. Und so bitte ich dich, dass du allen unter uns, die Heilung brauchen für diese besondere Zeit, dass du uns zeigst, was du damals gesehen hast. Denn es gibt nichts in unserem Leben, was du nicht erlösen könntest. Amen. Ja, während der Schwangerschaft und auch eine ganze Weile nach der Geburt lebt das Kind in einer symbiotischen Beziehung zu seiner Mutter. Aus dem Biologieunterricht kennen wir diesen Begriff der Symbiose. Das bedeutet, dass zwei Lebewesen unterschiedlicher Art zusammenleben zu beiderseitigem Nutzen. Die symbiotische Beziehung im Mutterleib ist dagegen nicht nur von Nutzen, sondern lebensnotwendig für das Kind und es löst sich auch mit der Geburt noch nicht aus dieser engen Bindung zur Mutter. Auch noch längere Zeit nach der Geburt fühlt sich das Kind als eine Einheit mit der Mutter. Und erst mit der Trotzphase beginnt so ein Ablöseprozess Und das haben wir alle schon mehrfach beobachtet, glaube ich, oder? Und dieses Kind, das bemerkt dann irgendwann, hoppla, ich bin jemand anders. Ich bin nicht Mama. Ich kann anders, als sie will. Und weil es dann jetzt auch schon ein bisschen sprechen kann, dann probiert es mit wachsender Freude dieses eine ganz lebenswichtige Wort mit 4 Buchstaben aus, ne? Und ja, die Mutter hat während der gesamten Zeit bis dahin, die Zeit der Symbiose, ein instinktives Bedürfnis, ihr Kind zu schützen, es zu ernähren, sich ihm zuzuwenden und das Wohl des Kindes über ihr eigenes zu stellen. Und das sind doch keine Verstandesentscheidungen oder Verstandeshandlungen und Überlegungen, sondern vielmehr ganz tief verwurzelte und kraftvolle Mutterinstinkte. Wir wissen ja aus Tierfilmen, wie gefährlich Tiermütter werden können, wenn sie ihre Brut in Gefahr sehen. Und bei den Menschen ist es nicht anders. Das scheint fast, als würden Frauen in der Schwangerschaft ihr Wesen verändern. Sie werden unglaublich sensibel. Und sogar Frauen, die ansonsten etwas härter im Nehmen sind, reagieren emotionaler bei bestimmten Anlässen. Und zumindest der Partner bemerkt dann diese Veränderung. Und diese Art von symbiotischer Bindung stelle ich mir immer vor wie eine zweite, unsichtbare Nabelschnur, die nicht von der Plazenta zum kindlichen Bauchnabel, sondern von Herz zu Herz wächst. Über die körperliche Nabelschnur kommt all die Nahrung, die das Kind zur Entwicklung braucht, solange es nicht selbst essen kann. Ja? Wasser, Sauerstoff, Kalzium, Magnesium, Eisen und so weiter. Die unsichtbare Herzensnabelschnur zwischen Mutter und Kind entsteht, indem die Mutter sich in ihrem Geist und in ihrer Seele dem Kind zuwendet und auch das Kind sich ausstreckt, um sich mit der Mutter zu verbinden. Über diesen Weg kommt Nahrung für Geist und Seele des Kindes und fürs Herz. Im besten Fall und nach Gottes Plan kommen dann die lebensspendenden Botschaften der Mutter. Ich freue mich über dich. Ich beschütze dich. Ich sorge für dich. Und du darfst sein. Und ich gebe dir einen riesigen Extraplatz in meinem Herzen. Die vorgeburtliche Lebenszeit umfasst also die körperliche Entwicklung des Menschen, ebenso wie den Beginn und die sich ganz individuell entwickelnde Seele und den Geist. Bindung und Beziehung schaffen auch in unserem späteren Leben einen Raum, in dem seelisches Erleben stattfinden kann, in dem wir uns selbst, unsere Impulse und Gefühle, unsere Bedürfnisse in der Resonanz, in dem Widerhall mit anderen Menschen wahrnehmen können. Ein Kind lernt im Lauf seiner Entwicklung, sich über die Bindung an seine Mutter und seinen Vater selbst wahrzunehmen. Ohne eine Bindung an eine Bezugsperson kann die seelische Entwicklung eines Kindes geradezu verkümmern. Emotionale Bindung ist also lebensnotwendig, nicht nur für unsere Seele, sondern im ganzheitlichen Sinn für Körper, Seele und Geist. Und für das Verständnis von menschlicher Entwicklung und seelischer Gesundheit ist dabei von Bedeutung, wie sich diese Bindungen dann gestalten. Andere Familienmitglieder wie Geschwister, Großeltern, Onkel und Tanten, die erweitern dann später diesen Beziehungsrahmen. Und später werden Erzieherinnen und Lehrer und Lehrerinnen, Freunde wichtig und dann erste Beziehungspartner. Und auch im Erwachsenenalter spielen unsere seelischen Bindungen und wie sie sich gestalten eine ganz große Rolle für unser Wohlbefinden. Wir binden uns dann an Liebespartner, an Freunde, Verwandte, an die eigenen Kinder später oder auch auf geistiger Ebene an ein Projekt oder eine Aufgabe. Und dies alles führt dann dazu, dass wir uns ausgeglichen fühlen und unser Leben befriedigend gestalten können. Wir sind dann in der Lage, Freude und Kummer zu teilen und uns als Teil einer Gemeinschaft wie überhaupt als Teil dieser Welt zu begreifen. Einsamkeit und Isolation entstehen oft durch einen Bindungsmangel und führen auch oft wieder zu einem Bindungsmangel. Die Fähigkeit, Beziehungen auf eine Weise zu gestalten, die eine Bindung entstehen lässt, die ist dann eingeschränkt. Auch seelische Verstörung und Krankheit wie Depressionen, Angstzustände oder Suchtverhalten haben ursächlich oft mit einem gestörten Bindungsverhalten und Bindungserleben zu tun. Das hat dann schon in der Kindheit begonnen, ganz oft auch schon im Mutterleib und zieht sich durch das ganze Leben hindurch. Auch dissoziales Verhalten hat ganz oft hier seine Wurzel. Und je früher eine befriedigende Bindungsentwicklung im Leben eines Menschen dauerhaft gestört wurde, desto gravierender sind die Folgen im weiteren Lebensverlauf bis ins Erwachsenenalter. Diese Bindungserfahrungen, positive oder negative, leben also als Teil unserer inneren Welt und beeinflussen von dort aus die Gefühle über uns selbst und über andere. So, das war jetzt ein kleiner Ausflug über die Bedeutung von Bindungen in unserem Leben, aber nun wieder zurück zu unseren Babys. Mutter und Kind strecken sich also in ihrem Geist und in ihrer Seele nacheinander aus und verbinden sich miteinander. Wie aber kommunizieren die beiden jetzt miteinander? Das Baby kann ja nun noch nicht reden. Und wie kann es dann Mama verstehen, wenn sie mit ihm spricht oder sogar den Vater? Ich habe vorhin von einer zweiten unsichtbaren Herzensnabelschnur gesprochen, über die Gefühle und seelische Botschaften ausgetauscht werden. Wenn eine Frau heute ihre Schwangerschaft feststellt, fragt sie sich vielleicht, will ich das Kind bekommen? Manche Frauenärzte stellen diese Frage schon routinemäßig. Aber auch zu dem Kind dringt dann diese Frage durch. Bin ich angenommen oder abgelehnt? Bin ich willkommen oder nicht? Und das sind ganz wesentliche Botschaften für das spätere Urvertrauen oder Urmisstrauen eines Kindes. Manche Leute haben immer wieder Selbstmordgedanken und wissen gar nicht, warum. Im Mutterleib findet die Grundlegung eines Lebens statt und es bildet sich das Fundament eines Lebens. Wenn ein Fundament schwach ist, Risse hat und nicht fest gebaut ist, dann wird das ganze Gebäude wackelig und kann zusammenbrechen. Dass es oft immer wieder die gleichen Risse sind, die unser Lebensgebäude gefährden, deswegen lohnt es sich, da mal ganz genau hinzuschauen und mal herauszufinden, wann und warum sind sie überhaupt entstanden und wie könnten sie beseitigt werden. Gefühle und Gedanken sind sowohl seelische wie auch körperliche Phänomene. Hormone und andere chemische Stoffe entstehen im Körper als Reaktionen auf Gedanken und Gefühlszustände und haben auch umgekehrt wieder ihre Wechselwirkung im seelischen Erleben. Mittlerweile weiß man, dass bereits ab dem 16. Tag im Leben eines Embryos sich Nervenzellen bilden und die Entwicklung des Gehirns beginnt. Also eigentlich oft, bevor die Mutter es überhaupt weiß, dass sie schwanger ist. Und die wichtigste Entdeckung dabei ist, dass das Gehirn auch außerhalb der eigentlichen Gehirnzellen arbeitet. Denn der gesamte Körper ist auf allen Ebenen über kommunizierende Nervenzellen vernetzt. Das heißt, dass dieser kleine Organismus, der kann auf der Ebene der Nervenzellen Informationen speichern, Wahrnehmungen haben, ohne die große Schaltzentrale eines voll ausgereiften Gehirns zu benötigen. Und alle diese vorsprachlichen ersten Informationen und Wahrnehmungen werden dann in einem späteren Teil des Gehirns gespeichert, im sogenannten limbischen System, welches keine Zuordnung zu Raum und Zeit erkennt. Ja, dort sind mehr die bildhaften und die gefühlshaften Erinnerungen und Wahrnehmungen abgespeichert. Und die einfach nicht in der inneren Bibliothek mit Datum versehen sind. Und so leben dann diese ganz frühen Wahrnehmungen in uns weiter und prägen unser weiteres Erleben. Und sie begleiten uns wie mit so einer Art Hintergrundmelodie, ohne dass wir das direkt erkennen oder auch bemerken können. Das entsteht einfach so ein Lebensgefühl, das immer schon da war. Denn diese frühen Erinnerungen sind nicht als sogenannte Ich-Erinnerung zugänglich, sondern werden eher wie so anflutende Gefühle und Wahrnehmungen empfunden. Und ich gebe dazu später noch ein paar Beispiele. Was geschieht also, wenn eine Mutter sich auf ihr Kind freut? Sie wendet sich ihm zu, sie streichelt ihren Bauch und das Kind spürt dann diese liebevolle Berührung. Sie spricht vielleicht sogar mit ihm oder auch der Vater. Und so bestätigt sie sein Leben. Ich weiß, dass du da bist und ich freue mich auf dich. Forscher haben herausgefunden, dass Babys schon ab dem 4., 5. Monat hören können. Die mütterliche Stimme wird dann sehr vertraut und auch die Stimme des Vaters kann es dann bald erkennen. Ich habe jetzt viel bisher von der Mutter-Kind-Bindung gesprochen, aber auch die Väter sind schwanger, ob sie das wollen oder nicht. Und ihr Väter, ihr habt sicher Erfahrungen. Wie habt ihr, erinnert ihr euch, wie habt ihr Kontakt aufgenommen zu euren Kindern, bevor sie geboren waren? Mag das mal einer sagen? Habt ihr das probiert damals, Peter? Ja? Genau. Ja, genau. Ja, also hast die Haut um den Bauch nicht als Grenze dann akzeptiert. Genau. Ja, heute weiß man, dass das geht. Ja, die Kinder erkennen die väterliche Stimme dann sehr bald. Und auch wenn sie die einzelnen Worte nicht verstehen, sie spüren doch, wie die Stimme klingt. Sie spüren die Stimmung dahinter und diese liebevolle Zuwendung. Ja, und auf diese Weise kann ein Vater sein Kind willkommen heißen in seinem Leben. Und die Gedanken und Gefühle des Vaters lösen natürlich eine Reaktion in der Gefühlswelt und in der Gedankenwelt der Mutter aus. Und auf diesem Weg kann der Vater seinem Kind emotionale Stabilität und auch Identität geben. Ja, wir haben das vorhin euch ein kleines bisschen gefragt, ob ihr Erinnerungen habt an diese ganz frühe Zeit. Aber es ist tatsächlich durchaus möglich, dass Menschen doch noch lebhafte Erinnerungen haben an diese Zeit, es aber nicht genau wissen, dass sie aus dieser Zeit kommen. Ganz besonders natürlich, wenn es um irgendwelche einschneidenden Erlebnisse ging, wie zum Beispiel ein Trauma in irgendeiner Form. Manche träumen auch immer wieder sehr intensiv von solchen Erlebnissen, die nur in dieser Zeit haben stattfinden können. Ich habe mal gehört, dass kleine Kinder, die gerade erst sprechen lernen, in diesem Alter sogar noch ganz lebhafte Erinnerungen haben können an ihre allerersten 9 Monate. Wenn ihr also solche Kinder in der Familie habt, fragt sie doch mal, wie war es denn so bei Mama im Bauch? Ja? Mal sehen, ob sie euch antworten und was sie erzählen. So. So, genug der Theorie. Bisher habe ich ja ein bisschen einseitig über die mütterlichen und väterlichen Botschaften zum Kind gesprochen. Wie aber reagiert jetzt das Kind? Und wie beeinflussen die vorgeburtlichen Reaktionen sein weiteres Leben? Wie können Kinder reagieren, wenn die Schwangerschaft nicht so ideal verläuft, wie ich das jetzt zum Teil geschildert habe? Was kann es für ein Kind bedeuten, wenn die schwangere Frau sich in diesen Situationen wiederfindet und dem Kind entsprechende Botschaften sendet? Und woran erkennt man diese Art eines Lebensgefühls, das schon immer da war, oder diese Art dieser Hintergrundmelodie? Und an dieser Stelle ermutige ich immer, die meisten von euch haben sicher eigene Kinder, aber versucht mal zuzuhören und nachzudenken für euch selbst, für eure eigene Schwangerschaft. Das ist immer eine Herausforderung bei diesem Vortrag. Ja. Wie oft meldet sich ein Kind an zum falschen Termin oder wenn es keinen Partner gibt, der bleibt, oder wenn man schon drei Söhne hat und sich ein Mädchen wünscht oder umgekehrt. Oder wenn Mutter auch gar nicht so gesund ist im Augenblick oder aus irgendeinem anderen Grund sehr, sehr im Stress. Oder wenn sie sowieso schon Übergewicht hat. Oder was wird aus meiner Karriere, mag sich die ein oder andere dann fragen. Ja, also es geht auch nicht um eine kurzzeitige Ambivalenz, wenn eine Frau erfährt, dass sie schwanger ist, ne? Oder hier und da einen Streit mit dem Partner hatte. Vielmehr sind es so die ganz dauerhaften Einflüsse, die nicht so schnell zu überwinden sind. Und wie immer in der Seelsorge geht es auch bei den Erfahrungen im Mutterleib nicht wirklich nur um die schwierigen Lebensumstände und wie man in der Seele verletzt wurde. Es ist immer sehr wichtig herauszufinden, wie habe ich reagiert und wie habe ich schon im Mutterleib entschieden, welche Wahrheiten habe ich für mich erkannt. Und das ist letztendlich die gute Nachricht, weil alles, was ich selber entschieden habe, daran kann ich was verändern. Und ich möchte jetzt mit ein paar Fallbeispielen aus meiner Seelsorgepraxis schildern, wie Menschen auf bestimmte Mutterleibserfahrungen reagiert haben. Aber das ist absolut möglich, dass jemand anders in genau der gleichen Situation ganz anders reagiert hätte. Ja, ich mache hier keine Schubladen auf und zu. Wenn also Mutter dauerhaft gestresst ist oder unglücklich, dann fließen Stresshormone im Blut durch die Nabelschnur und bewirken Stress beim Kind. Es wird unruhig. Man spürt es als Mutter umso stärker, natürlich in der fortgeschrittenen Schwangerschaft. Und die Mutter kann es dann wahrnehmen und, wenn es möglich ist, für etwas mehr Ruhe sorgen. Es kann passieren, dass diese Kinder im späteren Leben immer wieder lang anhaltende Stresssituationen herbeiführen, einfach weil sie so groß geworden sind und einen gewissen Stresspegel als normal empfinden. Auch in der Schwangerschaft reagieren Kinder schon sehr unterschiedlich, weil sie eben ganz früh schon sehr unterschiedliche Persönlichkeiten entwickeln. Ein anderes Kind, vielleicht ein etwas sensibleres, das wird möglicherweise eine innere Abwehr gegen Stress entwickeln, weil es ihn im Mutterleib als bedrohlich empfunden hat. Auf jeden Fall aber wird es irgendeine Reaktion auf Stress in seinem späteren Leben entwickeln, nämlich die, die seinem ganz eigenen Wesen entspricht. Während der Schwangerschaft mit unserem zweiten Kind haben wir gleichzeitig ein Haus gebaut. Wir mussten zwar selbst keinen Finger krumm machen, wir hatten sogar die gesamte Organisation an einen Generalunternehmer delegiert. Das war so ein Schlüsselfertigvertrag. Kann ich nur empfehlen, ja. Und ich hatte ganz großes Vertrauen in die Gesundheit und Kraft meines Körpers. Schließlich hatte ich 2 Jahre vorher sehr gute Erfahrungen mit der ersten reibungslosen Schwangerschaft und Geburt unserer Tochter gemacht. Aber es blieb dann doch nicht aus, dass wir sehr viele Entscheidungen treffen mussten und ich mit meinen Gedanken oft bei der Farbe der Fliesen, der Form der Türklinken und der Art des Fußbodenbelags war, weil wir dies eben alles aussuchen und bestellen mussten. Ja, das könnt ihr euch vorstellen. Und während der Vorsorgeuntersuchungen war immer alles bestens, bis zu dem Zeitpunkt, ein paar Wochen vor der Geburt, wo das Kind sich hätte umdrehen sollen, mit dem Kopf nach unten, um sich bereit zu machen für die Geburt. Nun, das hat's einfach nicht gemacht. Und nun war mir sehr schnell klar, was das bedeutet. Steißgeburt oder Kaiserschnitt. Und ihr könnt euch vorstellen, mit einem Schlag war meine ganze Aufmerksamkeit bei meinem Kind. Und während ich mich ihm so 100%ig zuwendete, hatte ich den ganz starken Eindruck, dass es das genau so gewollt und gebraucht hat. Und es war eine ganz starke Botschaft von meinem Kind. Dein Körper funktioniert zwar, aber ich nicht. Ich brauche mehr. Am gleichen Tag habe ich dann meinem Mann verkündet, leider muss er den Rest vom Hausbau ohne mich bewältigen und ich muss mich jetzt um mein Kind kümmern. Und ihr glaubt es nicht, einen Tag später hat es sich rumgedreht. Es war zufrieden mit meiner Antwort. Ja, was kann passieren, wenn es giftige Einflüsse gibt? Ich habe mal einen Bericht gelesen über die Therapie eines Kindes einer drogenabhängigen Mutter. Der 7-jährige Junge war nicht in der Lage, Verbindung aufzunehmen zu anderen Kindern im Kindergarten oder in der Schule. Er spielte immer allein, mitten in der Gruppe. Und in der Spieltherapie ging es immer wieder um die Gefahr des Vergiftetwerdens. Das war jedes Mal der zentrale Punkt im Fantasiespiel. Immer wieder musste er gerettet werden oder er selbst rettete jemanden vor dem sicheren Tod durch Vergiftung. Und dieser Junge hatte gewaltige Todesbotschaften erhalten, aber ganz offensichtlich wollte er leben und kämpfen. Und das hat er immer und immer wieder durchgespielt. Und dann gibt es noch den etwas dramatischen Bericht von einer schwangeren Frau, die genau gespürt hat, dass mit ihrem Kind etwas nicht in Ordnung war. Sie ging dann zum Arzt, der aber nichts weiter feststellen konnte. Und mitten in der Nacht wird sie wach, weil sie selber geschrien hat, lass mich raus. Das war die Not ihres Kindes, die sie wahrgenommen hat. Und das war eigentlich auch der Schrei ihres Kindes im Mutterleib. Sie ließ sich dann mit dem Notfallwagen ins Krankenhaus bringen und noch in der Klinik traten dann massive Blutungen auf. Denn es gab eine Wunde an der Verbindung der Plazenta mit der Nabelschnur. Und das Kind hatte die dadurch entstehende Unterversorgung wahrgenommen und die Mutter gewarnt. Das Kind konnte gerettet werden per Notfallkaiserschnitt. Die Mediziner nennen das eine sogenannte sympathische Kommunikation. Das läuft über das Nervensystem. Ja, dann hatte ich eine Frau in der Seelsorge, deren Mutter war während der Schwangerschaft in einer sehr starken Krise. Und diese Frau, die zu mir in die Seelsorge kam, die landete immer wieder in sehr unglücklichen Beziehungen zu Männern. Und da war ein ganz eindeutiges Muster zu erkennen. Diese Männer waren alle in irgendeiner Weise schwach in ihrer Persönlichkeit. Sie misshandelten sie körperlich und auch emotional. Sie selber hatte keinerlei Raum in diesen Beziehungen. Es ging immer nur um die Bedürfnisse dieser Männer. Und nun kam sie in die Seelsorge in einer Situation, in der ihr ein Mann, der überhaupt nicht in dieses Muster passte, ihr einen Heiratsantrag machte. Das war ein Mann, der in seiner Persönlichkeit sehr liebevoll war. Er war ausgeglichen, selbstständig in seinem Beruf und er sah auch noch gut aus. Und sie wusste ganz genau, sie sollte jetzt sehr glücklich sein, aber sie konnte nicht. Sie konnte in ihrem Inneren nicht auf ihn reagieren, sie war richtig blockiert. Wir machten uns also auf die Suche nach der Wurzel dieser Blockade. Und die familiären Umstände ihrer Kindheit und Jugend schienen eigentlich ganz unauffällig. Aber in der Schwangerschaft war ihre Mutter in einer Krise. Die Mutter erlebte, wie ihr Schwiegervater starb, der ihr sehr nahe stand, und ihr eigener Vater, kurz nacheinander. Daraufhin flüchtete sich ihr Ehemann in den Alkohol und hat seinen Schmerz runtergetrunken. Außerdem wurde sie aus ganz unverständlichen Gründen von ihrem Bruder nicht zur Hochzeit eingeladen. Sie ist also während ihrer Schwangerschaft von den 4 wichtigsten Männern in ihrem Leben verlassen worden und hatte diese gewaltige Trauer und den Verlust alleine zu bewältigen. Aber sie war ja nicht ganz allein. Wer war bei ihr? Ihr Baby war bei ihr. Ihr Ungeborenes war noch da und es hat es auch alles miterlebt. Wir haben dann miteinander Gott gefragt, haben zusammen gebetet. Und wir haben Gott gefragt, ob er ihr helfen kann, zu erkennen, wie sie als Baby auf all das reagiert hat. Und nach ganz kurzer Zeit hat sie dann so eine innere Wahrnehmung gehabt, wie sie im Mutterleib ganz an den Rand gedrängt kauerte und sich ganz klein machte. Und aus dieser Mutterleibsituation nahm sie ein Lebensgefühl mit. Ich darf keinen Raum einnehmen. Ich muss am Rande des Lebens bleiben. Mama ist überfordert. Das sind jetzt erwachsene Worte für ein kindliches Lebensgefühl, ja? Und genau daran erkennen wir oft diese Art von vorgeburtlichen Reaktionen. Es entsteht einfach eine bestimmte Art von Lebensgefühl, für das wir keine wirkliche Erklärung haben, aber das einfach schon immer da war. Es gibt keinen Platz für mich, war so dieses Lebensgefühl in ihr. Und dann gab es noch eine weitere Botschaft, die sie gehört und verinnerlicht hatte, schon im Mutterleib. Männer sind schwach und hilfsbedürftig. Man kann sich nicht auf sie verlassen. Und diese beiden Botschaften zogen sich durch ihr ganzes Leben und spiegelten sich ganz stark in allen bisherigen Beziehungen zu Männern. Daraufhin haben wir das über einen recht langen Zeitraum besprochen. Wie denkt sie eigentlich über die Männer dieser Welt? Was erwartet sie von ihnen? Wie denkt sie über sich selbst? Was davon stimmt eigentlich wirklich? Und was will sie weiterhin als ihre Überzeugung festhalten und was lieber nicht länger? Auch war es irgendwann ganz deutlich dran, bewusst Vergebung auszusprechen. Und zwar natürlich zuerst für die Männer in ihrem eigenen Leben, aber dann auch für die Männer im Leben ihrer Mutter, die mit ihrem Verhalten auch sie als Ungeborenes berührt haben. Kinder, deren Mütter während der Schwangerschaft Lebenskrisen zu bewältigen haben, leben oft in einem inneren Rückzug, denn es gab nicht genügend Platz für sie im Leben der Mutter. Die nehmen ganz ungeheuer Rücksicht von ganz klein auf. Sie haben oft mit vielen Ängsten zu kämpfen, weil ihnen die Geborgenheit fehlte. Und Misstrauen und Todeswünsche sind sehr treue Begleiter in ihrem Alltag. Und sie übernehmen sehr starke Verantwortung, zuerst für Mama und danach für den Rest der Welt. Dann hatte ich noch eine andere Frau in der Seelsorge, die Zeit ihres Lebens unter so einer ganz unbestimmten Traurigkeit litt. Und es waren noch nicht direkt Depressionen, aber es fehlte ihr einfach die Lebensfreude. Sie war so Mitte 40, sie war Sozialpädagogin und sie kümmerte sich beruflich und auch privat viel um andere Menschen und lebte in einer stabilen Partnerschaft. Sie erzählte, dass sie das absolute erste Wunschkind ihrer Eltern war, aber dass ihr Vater 6 Wochen vor ihrer Geburt einen tödlichen Autounfall hatte. Und sie verbrachte dann ihre Kindheit damit, für ihre Mutter da zu sein, sie zu trösten und hatte selbst keinen Raum für ihre eigene Trauer. Es war dann unglaublich wichtig für sie, diese Trauer nachholen zu können. Sie hat dann einen Abschiedsbrief an ihren Vater geschrieben, den sie eigentlich nie gesehen hat. Aber irgendwie war der immer präsent geblieben in ihrem Leben. Und so konnte sie ihn dann schließlich loslassen und sich danach erst ganz neu für ihr eigenes Leben und die Freude darin öffnen. Ja, was kann passieren, wenn ein Kind zur falschen Zeit sich anmeldet? Ich hatte mal eine junge Frau zu Seelsorgetagen bei mir, die Zeit ihres Lebens unter Zwangsstörungen litt. Ihr kennt es vielleicht, manche müssen da so die Türen auf und zu machen, 10-mal, 20-mal hintereinander oder sonst irgendeine Handlung, bevor sie weiterfahren können in ihrem Alltag. Und in ihr war der Satz ganz stark, ich schaffe es nicht, alles ist viel zu schwierig. Sie erlebt ihren Alltag in diesen Ängsten und diese Zwangshandlungen, die haben sie irgendwie beruhigt, die gaben ihr Sicherheit. Ja, sie hat auch erzählt, schon als Kind, als 6-Jähriges, musste sie nach jedem Essen, bevor sie wirklich aufstehen konnte, 6-mal um den Familientisch laufen. Irgendwann waren es 10-mal, bevor sie aufstehen konnte in ihr Zimmer. Und sie hat dann erzählt, dass ihre Mutter erst 17 Jahre alt war während ihrer Schwangerschaft und sie natürlich genau in diesen Ängsten diese Schwangerschaft erlebte. Ich schaffe das nicht. Das ist alles viel zu schwierig. So waren es also die Ängste ihrer Mutter, die von dem ungeborenen Kind Besitz ergriffen und in dem Kind weiterlebten bis ins Erwachsenenalter. Denn diese junge Mutter konnte ihrem Baby keine Sicherheit geben. Verstärkt wurde dies noch von dem sicher gut gemeinten Verhalten der Großmutter, die der jungen Mutter alle Verantwortung abnahm und nun eben für 2 Kinder sorgte. Aber Sicherheit fürs Kind geht aus der Bindung mit der Mutter hervor und nicht mit der Großmutter. Und für diese Frau war das dann sehr wichtig, ihre Ängste als Muttersängste zu erkennen und sich von ihnen zu lösen und sich der Verantwortung für ihr eigenes Leben zu stellen. Und ja, ihr wisst, es gibt vielfältige Ursachen, warum es die falsche Zeit für ein Kind sein kann. Es gibt Wirtschaftskrisen, Einkommensverluste, Schulden. Es gibt kranke Mütter, die schwanger werden, abwesende Väter oder auch vorausgegangene Fehlgeburten. Ja, wenn ein Kind kurz nach einer Fehlgeburt oder Abtreibung empfangen wird, dann kann es auch sein, dass die Mutter einfach noch nicht bereit ist, sich dem nächsten Kind zuzuwenden und sich mit ihm zu verbinden. Möglicherweise lebt sie noch in einer Phase der Trauer und ist mit ihren Gedanken und Gefühlen noch sehr stark bei dem verlorenen Kind. Manche Kinder aus solchen Schwangerschaften haben dann so einen dauerhaften Zorn in sich, weil sie spüren, dass sie nur Ersatz sind für jemand anderen und nicht um ihrer selbst willen sein dürfen und geliebt werden. Andere stehen unglaublich unter Leistungsdruck, weil sie das Empfinden haben, dass sie für zwei leben müssen. Ich hatte mal eine Frau in einem Seelsorgeseminar in der Gruppe, die einen sehr starken Antrieb hatte, Dinge zu lernen und zu tun, die eigentlich Männer lernen und tun. Und außerdem war es ihr sehr wichtig, diese Dinge auch noch besser zu tun als Männer. Sie hatte Informatik studiert und auch wenn das nicht ausschließliches Männergebiet ist, aber jetzt fuhr sie LKW. Sie war nicht homosexuell, sie war verheiratet und hatte 2 oder 3 Kinder. Und bei ihr ist mir zum ersten Mal ein Phänomen aufgefallen, das mir danach noch öfter begegnet ist. Sie wusste, dass ihre Mutter, bevor sie mit ihr schwanger war, eine Fehlgeburt hatte. Und wir haben auch zusammen gebetet dann. Und da hat sie so eine innere Wahrnehmung gehabt, wie ihre Mutter sehr traurig und sehr sehnsüchtig einem kleinen Jungen hinterher schaute. Und diesen Schmerz ihrer Mutter spürte das neue Baby und es versuchte für den Rest seines Lebens dieses Loch auszufüllen, das der Bruder hinterlassen hatte. Übrigens wusste das niemand, ob das ein Mädchen oder ein Junge war, das verloren gegangen ist. Aber sie eben fand nicht zu ihrer weiblichen Identität. Sie übernahm schon im Mutterleib Verantwortung, ihre Mutter zu trösten und fühlte sich auch immer gleich verantwortlich und oft auch schuldig, wenn es Menschen in ihrer Umgebung nicht gut ging. Es war dann sehr wichtig, diesen Schmerz ihrer Mutter, den sie ihr Leben lang mitgetragen hatte, bei Gott loszulassen und sich von ihrem Bruder innerlich zu verabschieden und sich selbst mit ihrem weiblichen Geschlecht und ihrem eigenen, ganz eigenen Leben anzunehmen. Kinder aus solchen Schwangerschaften oder wenn sie aus den wie vorher beschriebenen Gründen zur falschen Zeit empfangen werden, die haben häufig zu kämpfen mit so einer inneren Todessehnsucht oder, wie ich schon sagte, mit einer starken Leistungsorientierung oder mit so komischen, diffusen Schuldgefühlen. Besonders, wenn die Schwangerschaft die Gesundheit der Mutter gefährdet hat oder wenn das Kind eine finanzielle Belastung dargestellt hat. Und sie haben dann ganz oft das Gefühl, dass es nie reicht. Dass es nicht reicht an Geld. Manche sind übertrieben geizig. Sie haben Angst, Geld auszugeben, besonders für sich selbst. Gerade bei so Wirtschaftskrisenkindern. Sie haben Angst, dass es nicht reicht an Liebe, besonders wenn das Kind vielleicht in eine große Familie hineingeboren wird und es gibt nicht genug Zeit für das eine. Sie haben oft das Gefühl, nicht willkommen oder eben unbeachtet zu sein. Und oft haben sie auch, wie ich schon sagte, so einen Zorn in sich, wenn sie sich als Ersatzkind fühlen. Was sie natürlich nicht so nennen könnten und zum Ausdruck bringen. Und in diesem beschriebenen Fall ging es dann sehr stark um die mütterlichen Gefühle der Trauer, die sich auf das Ungeborene gelegt hatten. Aber genauso können auch andere starke Gefühle der Mutter in die Gefühlswelt ihres Kindes fließen und sich dort festsetzen. Als Erwachsener hat man dann den Eindruck, dass man sich schon immer so gefühlt hat. So traurig, so ängstlich, so beschämt und manchmal tatsächlich auch so glücklich. Es ist ja nicht immer nur alles schlimm gewesen Ja? Man weiß aber nicht, wann es angefangen haben könnte, denn es war einfach schon immer so. Ja, dann ist ja sehr viel geforscht worden zu der Thematik der Zwillingsschwangerschaft. Hat jemand von euch Zwillinge in der Verwandtschaft? Oder ist sogar einer? Ja, Dorothee? Du bist Zwilling, Vera, genau. Eineig? Ja. Also es ist sehr viel geforscht worden und darauf will ich deswegen jetzt auch gar nicht so groß eingehen. Das kann man alles selber leicht nachlesen. Was aber nicht so bekannt ist, ist, dass ca. 10% aller Schwangerschaften als Zwillingsschwangerschaften oder Mehrlingsschwangerschaften beginnen, aber nie als solche erkannt werden, da schon vor der ersten Ultraschalluntersuchung eines oder mehrere empfangene Kinder abgehen mit einer Blutung. Wenn die Frau dann trotzdem schwanger bleibt, erklärt man dies als eine weitere Regelblutung, die eben immer mal vorkommen kann in der anfänglichen Schwangerschaft. Weil aber das überlebende und dann heranwachsende Kind im Mutterleib sogar in diesem Stadium schon Wahrnehmung haben kann, ist es durchaus möglich, dass es diese Verlusterfahrung bleibend in sich trägt. Denn auch Kinder im Mutterleib sind symbiotisch miteinander verbunden. Umso stärker, je länger sie miteinander gelebt haben. Ich hatte mal einen Mann in der Seelsorge, der regelmäßig panische Ängste hatte, wenn seine Frau wegfuhr, mittwochsabends zum Volleyball. Ja, und sonst eben auch, ganz egal wohin. Und immer konnte er sich wieder erst beruhigen, wenn sie wieder zu Hause war. Und er versuchte, sich das nicht anmerken zu lassen ihr gegenüber, weil er das selbst merkte, wie irrational das war und weil er sie nicht so klammern wollte. Und es stellte sich dann heraus, dass er seinen Zwillingsbruder im 5. Schwangerschaftsmonat verloren hatte und er alleine geboren war. Und weil er davon wusste, konnte er das dann in der Therapie aufarbeiten, aber wie viele Menschen wissen nichts von einem verlorenen Zwilling oder Mehrling, weil es eben frühe Blutungen bei der Mutter gibt, die dann niemand entsprechend zuordnet. Viele Menschen sind dann ihr Leben lang auf der Suche nach etwas, wofür sie keinen Namen haben. Sie haben das beständige Gefühl, dass ihnen irgendwas fehlt. Und sie haben das beständige Empfinden, dass da so ein Loch ist an ihrer Seite. Ein Teil dieser Menschen versucht in späteren Beziehungen, diese verlorene Symbiose zum Zwilling im Ehepartner wiederherzustellen und versuchen mit ihm zu verschmelzen, ganz und gar eins zu werden. Das sind die sogenannten Schmelzzwillinge. Ein anderer Teil reagiert genau gegenteilig. Sie vermeiden enge Beziehungen, um sich vor weiteren Verlusterfahrungen von vornherein zu schützen. Man nennt diese dann die Fluchtzwillinge. Beides ist schwierig, wie man sich leicht vorstellen kann. Was die symbiotische Verbindung von Zwillingen auch nach der Geburt noch bewirken kann, das zeigt ein Bericht über zwei extrem frühgeborene Mädchen, die kaum Überlebenschancen hatten. Während das Schwächere der beiden nach der Geburt, übrigens kann man das auch im Internet nachlesen, The Rescuing Hug heißt die Geschichte, ist sehr bewegend, ist auch schon vor 30 Jahren passiert. Während das Schwächere der beiden nach dieser extrem frühen Geburt schon fast im Sterben lag, begann das andere Kind, man hatte sie damals auch noch in getrennten Brutkästen untergebracht, währenddessen begann das etwas stärkere Kind so lange zu schreien, bis die Krankenschwester, die gehört hatte, dass irgendwo Zwillinge im gleichen Brutkasten aufgezogen werden. Sie hat es also zu dem schwachen, eigentlich schon sterbenden Schwesterchen in den Brutkasten daneben gelegt, weil sie es nicht mehr beruhigen konnte. Und sobald dieses etwas stärkere Mädchen neben dem eigentlich sterbenden kleinen Schwesterchen lag, legte es sein Ärmchen um die Kleine und diese kam dann in dieser Umarmung recht bald wieder zu Kräften und hat überlebt. Alle beide haben überlebt. Ja, auch können die Umstände, welche die Geburt eines Kindes begleiten, in seinem weiteren Leben Muster einprägen, die es für den Rest seines Lebens dann beeinflussen. Der Geburtskampf des Kindes in einer normalen Geburt bereitet es vor auf die alltäglichen kleinen und großen Kämpfe des Lebens. Ein Kind, das durch einen Kaiserschnitt geholt wird, kommt dann erst gar nicht in die Schwierigkeiten einer Geburt. Und möglicherweise wird es sich in seinem späteren Leben wundern, warum es nicht einfach herausgeholt wird aus kritischen Situationen und muss dann erst noch lernen, sich mit Beharrlichkeit durch problematische Zeiten hindurchzuarbeiten. Noch schwieriger kann es sein, wenn schon lange vor der Geburt, vor der Zeit ohne ernsthafte Gründe der Geburtstermin durch einen Kaiserschnitt festgelegt wurde. Das Kind kann dann überhaupt nicht mehr mitwirken und mitteilen, wann es für die Geburt bereit ist. Ja, ihr wisst, es ist so ein hormonelles Miteinanderspiel von Mutter und Kind ist, wann es zur Geburt geht. Und so muss sich dieses Kind dann dieser Planung fügen. Und oft werden solche Kinder dann ihr Leben lang das Gefühl nicht mehr los, von anderen kontrolliert und verplant zu werden. Sie kennen dann das Gefühl gar nicht, über sich selbst und über ihr eigenes Leben entscheiden zu können. Wenn es sogar akute und lebensbedrohliche Gründe für einen Kaiserschnitt gab, dann kann das Kind in seinem Leben oft eine gesteigerte Form der Angst erfahren. Vor allem immer dann, wenn es sich neuen Problemen oder Herausforderungen oder vor irgendeinem Neubeginn gegenübersteht. Und auch Kinder, die durch eine Zangengeburt zur Welt kommen, fühlen sich oft gezogen und gedrängt im Leben, ohne dass sie selber zu einer Veränderung bereit sind. Oder eben einfach jetzt noch nicht. Genauso auch zu früh geborene Kinder oder Kinder, bei deren Geburt wehenfördernde Mittel eingesetzt sind. Diese Kinder haben oft das Gefühl, nie bereit zu sein, wenn in ihrem Leben eine neue Herausforderung auftaucht. Und manchmal ist es auch nicht immer so sehr dramatisch, sondern mehr so alltäglich, was man da bemerkt. Da kam zum Beispiel mal ein junger Mann zur Therapie, zu einem Psychologen und hat erzählt, dass er immer wieder in so ganz alltäglichen Dingen einfach an den Punkt kommt, wo es nicht mehr weitergeht. Dass er immer wieder stecken bleibt in ganz normalen Lebensabläufen. Zum Beispiel wollte er gerne eine Reise planen und ging deswegen in ein Reisebüro. Und er verhedderte sich dann derart mit der Angestellten dort, dass seine Reise nicht zustande kam. Und dieses eigenartige Muster, das wiederholte sich in verschiedensten Situationen. Und es stellte sich dann heraus, ja, dass er auch im Geburtskanal stecken geblieben war. Und er hatte diese sehr starke Wahrnehmung verinnerlicht, es geht einfach nicht weiter. Das hat ihn so begleitet, sein ganzes Leben. Irgendwann steckt's. Ich weiß nicht genau, ob er dann mit Kaiserschnitt geholt wurde oder wie das dann ging. Ja, was passiert nun mit einem Kind, das ganz und gar von seinen Eltern abgelehnt wird? Es gibt Lebensumstände, die so schwierig sind und in denen eine Frau so wenig Unterstützung hat, dass sie es einfach nicht schafft, ihr Kind anzunehmen und sich ihm zuzuwenden. Wenn also diese emotionale Verbindung mit der Mutter nicht stattfindet, warum auch immer, wenn das Kind keine Antwort bekommt, wenn es sich nach der Mutter ausstreckt, dann wird es sich zurückziehen und versuchen, allein zu überleben. Es bekommt keine Bestätigung für sein Leben. Und es bildet sich keine Grundlage für spätere emotionale Beziehungen auf Herzensebene. Wenn solche Menschen aufwachsen, versuchen sie oft, einen Platz im Leben zu finden, aber sie scheinen nie dahin zu kommen, wo sie wirklich dazugehören. Sie empfinden immer, dass sie außen stehen und denken, wie passe ich da rein? Wie gehöre ich dazu? Sie haben diese Unsicherheit über ihre Existenz, weil die emotionale Bindung zur Mutter nicht geschehen ist oder einfach zu wenig. Denn in dieser emotionalen Bindung liegt die Bestätigung ihres Geburtsrechts und die haben sie eben nicht bekommen. Wenn ein Kind sich derartig in sich zurückziehen muss, weil es keine Verbindung aufnehmen kann zur Mutter, dann wird es in diesem Zustand verharren. Wenn ich mich mit meiner Mutter, die mir 9 Monate ganz nahe ist, nicht verbinden kann, wie kann ich mich jemals mit einer anderen Person verbinden? Man weiß einfach nicht, wie das geht, weil man es nie gelernt hat. Und das hat natürlich wesentlichen Einfluss auf das weitere Leben. Es entsteht dann so ein Lebensgefühl der inneren Gefangenschaft, der Einsamkeit und Isolation. Wenn ein Kind ständig Botschaften der Ablehnung empfängt, dann wird es sich auch selbst ablehnen. Es wird nie glücklich in den Spiegel schauen und nie zufrieden sein mit sich selbst. Und diese innere Ablehnung scheint fast dann so ein Eigenleben zu führen. Diese Leute empfinden das dann wie so ein magnetisches Feld um sich herum, das nicht anzieht, sondern abstößt. Und diese stärkste Form der Ablehnung erfährt ein Kind, wenn die Mutter Todeswünsche hat für sich selbst oder für das Kind. Man weiß heute, dass selbst der Vorsatz, abzutreiben, dem Kind Schaden zufügt. Viele Kinder reagieren darauf, indem sie ihr Leben aufgeben, und es gibt dann eine Fehlgeburt ohne eigentliche körperliche Ursachen. Manche Kinder dagegen überstehen einen Abtreibungsversuch und wollen leben. Diese Leute sind oft sehr traurig, depressiv, man kann fast diesen dunklen Schatten sehen, der auf ihnen liegt. Und es gibt Untersuchungen, dass Menschen, die einen Abtreibungsversuch überlebt haben, später in der gleichen Jahreszeit einen Selbstmordversuch begehen und dass sogar die Methoden des Selbstmordversuchs übereinstimmen mit denen des Abtreibungsversuchs, zum Beispiel scharfe Gegenstände oder chemische Präparate. Manche sind auch viel krank oder auffällig oft in Unfälle verwickelt. Manchmal wird sogar deutlich, dass es in einer Familienlinie über mehrere Generationen immer wieder Fehlgeburten oder unnatürliche Todesfälle gab. Manchmal haben diese Leute so eine eigenartige Todessehnsucht, die sie oft dann ganz unvorbereitet überfällt. Manche stehen dann vielleicht auf einem Balkon im 3. Stock bei einer lustigen Party und plötzlich denken sie, warum springst du nicht einfach runter? Oder mitten in so einer schönen Fahrt durch Wald und Wiesen, wie wäre es wohl, jetzt gegen diesen dicken Baum zu fahren? Und dies alles kann Menschen in einen aktiven Selbstmord treiben. Andere dagegen leben in einem Prozess des passiven Selbstmordes. Ihnen ist ihr Leben egal, sie sind apathisch und lassen es zu, dass ihnen ihr Leben Stück für Stück genommen wird. Durch Drogensucht, Esssucht, Alkohol, Rauchen und vieles mehr. Wenn so jemand dann ein eigenes Ja zu seinem Leben finden kann, vielleicht auch durch die Erkenntnis, dass Gott selbst seine Hand über sie gehalten hat, dann kann diese Person tatsächlich frei werden von dieser Art der inneren Bedrückung. Und das ist, als ob innerlich dann die Sonne aufgehen würde, die alle Kälte und Dunkelheit vertreibt. Ja, auch für mein Leben gab es einige Startschwierigkeiten. Ich habe mich auch uneingeladen angemeldet in eine Situation hinein, in der meine Mutter auch ohne mich schon völlig überfordert war und sie war erschöpft. Sie hatte schon 2 Söhne, die beide gerade zu dieser Zeit sehr schwierig waren und sie wollte kein 3. Kind. Und es gab noch andere schwierige, sehr schwierige Umstände. Und sie hatte einfach die Panik, dass sie das mit mir nicht mehr schafft. Ich bin ganz sicher, dass meine Eltern mich trotzdem sehr bewusst und sehr liebevoll angenommen haben, aber da mussten sie erst mal hinkommen. Und irgendwas muss auch hängen geblieben sein dann bei mir. Und manchmal sind die Auswirkungen ja auch eher unauffällig. Zum Beispiel war mir über einen längeren Zeitraum aufgefallen, dass ich manche Situationen ganz anders einschätzte als andere Leute. Wenn mein Mann und ich abends mal essen gehen wollen zum Beispiel, ist es mir ungeheuer wichtig, einen Tisch zu reservieren vorher, weil ich gehe immer davon aus, da ist kein Platz, das ist schon voll. Ja. Und unsere Tochter, als die sich für einen Studienplatz beworben hat und sie hatte ein recht gutes Abitur, habe ich so lange ihr Druck gemacht, bis sie sich an allen Universitäten in Deutschland beworben hat. Weil es mir völlig klar war, dass das schwierig ist, weil Universitäten sind doch voll, oder nicht? Sie hatte dann 17 Studienplätze bekommen. Ja. Ja. Aber auch da ist mir das noch nicht aufgefallen, dieser Zusammenhang. aber endgültig aufgefangen. Und manchmal ist es ja auch lustig, wie Gott einem manchmal so einen Film vor Augen führt. Da war ich mit genau dieser Tochter dann in Konstanz, da lebt sie jetzt. Und wir haben ein schönes Mutter-Tochter-Wochenende gemacht, hatte ich mit ihr besprochen. Das habe ich mir von ihr gewünscht zum Geburtstag. Und abends wollten wir ins Kino gehen und mussten dazu in ein Parkhaus fahren, samstagsabends. Und dann sind wir ins Parkhaus gefahren, so gegen 7:30, und mir kamen ganz viele Autos entgegen, weil dieses Kino war in so einem Einkaufszentrum und es schloss dann auch bald. Es kamen uns also viele, viele Autos entgegen. Und meine einzige Reaktion war, zur Julia zu sagen, boah, das ist aber voll. Und meine Tochter guckt mich an, sagt, wieso ist es voll, wenn alle Autos rausfahren? Und in dem Augenblick, muss ich sagen, habe ich das verstanden, dass das in mir auch diese Hintergrundmelodie ist, es gibt keinen Platz, es ist schon voll. Ja. Und manchmal reicht diese Erkenntnis und wer kann, mag hinterher noch beten und das loswerden bei Gott. Und seitdem riskiere ich das einfach, mal keinen Tisch zu reservieren im Restaurant. Und siehe da, es ist noch Platz. Nicht immer, aber oft. Ja, soweit von meiner Seite. Gibt es noch Fragen dazu?